Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wieder mal eine Länderspielpause. Diesmal im Oktober, Folge 128 unseres Podcast. Und für uns auch nochmal die Gelegenheit, nochmal ein bisschen auf ein Thema dezidierter einzugehen, nämlich das Ende der Transferfrist und die Tätigkeit des Sportdirektors beim VfB Stuttgart, Sven Mislintat. Das wird heute so unser großer Fokus sein, aber natürlich auch die ganzen anderen Themen, die aktuell anstehen und natürlich der Ausblick auf das nächste Bundesligaspiel für den VfB Stuttgart, das ansteht, bei Hertha BSC in der Hauptstadt. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern in einem Dreiergespräch. Zum einen natürlich Philipp Meisel, du und ich wieder am Start. Philipp, grüß dich.
Grüße, servus.
Und mit uns beiden zusammen hier in der Aufnahme, die wir übrigens Corona-bedingt zum ersten Mal seit längerer Zeit auch wieder aus dem Homeoffice gestalten. Deswegen wundert euch nicht, falls die Qualität da ein bisschen anders oder schlechter sein sollte als in den vergangenen Wochen. Bitten wir um Entschuldigung. Mit uns beiden, die in dieser Woche mit dabei ist, Carlos Rubina aus der Sportredaktion. Carlos, grüß dich.
Ja, hallo hier aus dem Hotspot in Esslingen.
Ja, der Kreis Esslingen, kann ich auch ein Lied von singen, wunderbar, wobei Stuttgart ja mittlerweile auch dazugehört. Also im Vorfeld, ich sag's gerne nochmal, wir bitten um Verständnis, hoffen aber, dass die Aufnahme trotzdem einigermaßen hörbar ist und das nicht nur akustisch, sondern auch inhaltlich, denn wir haben einiges vor und dass wir Carlos mit uns hier in das Gespräch mit reingenommen haben, hat natürlich auch einen besonderen Grund, denn du konntest dich ja erst zu Wochenbeginn, ne, am Montag mit Sven Mislintat unterhalten, richtig?
Ja, das ist richtig. Da hat sich der Sportdirektor Zeit genommen für ein Interview, das dann zeitlich ein bisschen ausgewachsen ist. Es war also mehr ein Gespräch sozusagen, wo wir viel über die neue Mannschaft gesprochen haben, wie sie in die Bundesliga reingekommen ist. Auch über einzelne Spieler haben wir gesprochen, über seine Arbeit und wie er manches so beurteilt.
Das alles werden wir unter die Lupe nehmen. Schauen aber, Philipp, zuerst mal ein bisschen auf die Länderspielpause, ne? Die ja noch so ein bisschen mittendrin ist, also nicht alles durch, aber so ein paar Erkenntnisse gibt's schon.
Das ist die Krux der frühen Aufnahme, richtig.
Ja.
Ja. Wir nehmen Mittwoch auf, da sind noch nicht alle Spiele gespielt. Dein spezieller Freund Sascha Kalajdzic beispielsweise ist am Abend, glaube ich, noch im Einsatz, wenn er denn zum Einsatz kommt. Bisher ist es aber doch so, dass sich festhalten lässt, glaube ich, dass die Länderspielpause erstmal ohne grobe große Verletzungen abging. Bis jetzt auch noch ohne irgendwelche Corona-Fälle, die sich hoffentlich dann auch nicht mehr zeigen werden und die so ein bisschen als Stimmungsaufheller auch dient für den einen oder anderen. Ich meine, Toni Aidonis trifft für die DFB-Auswahl beim 3-1-Sieg. Darko Czurlinov hat einen Doppelpack hingelegt mit einem Tor, das glaube ich
was eine Bude.
Schon ganz nett war. Das hat da eine richtige Bude, hat glaube ich der ein oder andere gesehen, auch in den sozialen Netzwerken. Da gab es Clips davon zu sehen. Roberto Massimo kam zu seinem DFB U21-Debüt und so lässt sich, glaube ich, jetzt schon festhalten, dass das eine ganz schöne runde Geschichte war. Zumal auch der VfB mit den verbliebenen Spielern und ein paar aus dem NLZ ein 3-0 gegen den SC Freiburg holen konnte im Testspiel. Also das lässt sich doch im Großen und Ganzen, glaube ich, gut an.
Definitiv. Ich kann dem Ganzen noch anfügen, dass ich mir am Dienstag, war es in der Woche noch, das U21-Spiel der Kroaten in Griechenland angeschaut habe. Borna Sosa durchgespielt, eine okaye Leistung, aber über die am Ende 95 Minuten waren es auf dem Platz gestanden. Ich bin gespannt, wie schlimm die Knieprobleme sein werden, mit denen er dann möglicherweise zurückkommt. Aber das ist eine andere Geschichte, das werden wir dann am Samstag oder spätestens dann bei der Spieltagspressekonferenz sehen. Da gibt er dann Pellegrino Matarazzo auch nochmal ein Update, wie es denn dann auch tatsächlich um alle Spieler bestellt ist, wenn sie zurückgekehrt sind. Das könnt ihr natürlich auch bei uns dann vermutlich am Donnerstag im Live-Ticker auch verfolgen.
Richtig, auch diese Geschichte schafft es nicht mehr in die Sendung natürlich, weil wir quasi Donnerstagnachmittag kommen, da ist die Spieltags-PK auch schon gelaufen und der Fokus aller richtet sich dann schon auf das Spiel gegen die alte Dame in Berlin, zu dem wir nachher kommen wollen und kommen werden. Carlos,
yeah.
Ich glaube, jetzt kommt die große Bühne. Lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben, vielleicht so ganz zum Einstieg in diesen Themenblock Transfersommer, die große Mislintat-Bilanz, der jetzt drei Transferphasen für den VfB als führendes führender Kopf quasi geleitet hat. Wie war denn so die Stimmung? Wie war er? War er aufgeräumt? War er entspannt oder war er eher ein bisschen besorgt? Oder wie war es denn?
Also ich muss sagen, er hat einen sehr entspannten Eindruck gemacht, was vielleicht auch daran lag, dass er ein paar Tage zu Hause in Westfalen war, nach dem Haus dort, nach dem Rechten geschaut hat, also ein paar private Dinge auch erledigt hat. Und was so seine Arbeit beim VfB anbelangt, da war es einfach so, das war eine besondere Transferperiode auch für ihn, der sich da ja schon seit Jahren tummelt und da vieles und viele kennt. Aber er hat auch nochmal betont, dass er sozusagen die wichtigsten Transfers, seine Hausaufgaben, wie er es genannt hat, schon zu Beginn erledigt hatte. Ja, das war zum einen, dass er die drei Leihspieler Endo, Kobel und Stenzel fest verpflichten konnte. Das war ihm sehr wichtig, um sozusagen Kontinuität und Stabilität in die Mannschaft zu bringen. Und dann hatte er entgegen einiger Expertenmeinungen den Eindruck, dass die Defensive bzw. die Abwehr gestärkt werden müsste und nicht der Angriff. Deswegen hat er Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos früh verpflichtet. Das ist auch deswegen wichtig, weil die ganzen Jungs dann in die neuen taktischen Abläufe und so hineinwachsen sollten.
Ich glaube, das war ein Punkt, den man wirklich festhalten musste. Ich glaube, also man schaut sich ja, auch wir Journalisten schauen uns ja immer so ein bisschen um, was passiert denn bei den anderen? Wie agieren denn die jetzt in dieser zugegeben speziellen durch Corona bedingten Transferphase. Und da musste man schon feststellen, dass der VfB Stuttgart seine Hausaufgaben doch recht früh erledigt hatte. Wir hatten das ja damals schon, als wir uns Carlos unterhalten hatten im Trainingslager in Kitzbühel, war das eigentlich schon da war eigentlich schon fast alles durch, bis auf ein paar Kleinigkeiten, sagen wir es jetzt mal so.
Ja. Ja, genau. Ich erinnere mich gern. Das war ja meine Podcast-Premiere. Jetzt sozusagen Step 2 für mich, diesmal aus dem Homeoffice, wie gesagt. Ja, und Sven Mislintat hat dann noch, sag ich mal, zwei Mislintat-Transfers getätigt. Das war dann noch Momo Sissé und jetzt ganz zum Schluss am letzten Tag noch Ahamada, zwei Talente, die er natürlich schon länger im Auge hat, die er verfolgt und wo sich Konstellationen ergeben hatten, wo er gemeint hat, da kann er jetzt zugreifen und zuschlagen. Und das sind so Vorgriffe auf die Zukunft, wie er es gerne nennt. Aber auch Spieler, die, wo er meint, den Kader jetzt schon bereichern können und eventuell ihre Einsatzzeiten erhalten.
Ich finde es sehr interessant, dass du gerade darauf verzichtet hast, den Vornamen des Herrn Ahamada zu nennen, denn der ist wirklich schwierig auszusprechen.
Ja, ich müsste mich da sehr konzentrieren und wahrscheinlich würde ich ihn doch nicht richtig aussprechen. Deswegen habe ich es versucht, galant zu umschiffen. Aber wie immer hast du in die Schnittstelle reingespielt und ja.
Ja, du, es ist halt nun mal so, ich glaube, da geht es uns ja allen so, keiner weiß so genau, wie man ihn ausspricht, Nauiru, Nauiri, Nau, ja, wir werden es erleben noch im Verlauf der Saison.
Dieser Moment, wie Philipp Meisel diesen Sommerhit aus Rumänien zitiert, Maya hi, Maya ho, so klang das gerade ein bisschen.
Aber das ist ja, wichtig vielleicht noch bei ihm zu erwähnen, das eine noch in diesem Kontext des jungen Herrn aus Frankreich, Kaufoption bei Abstieg, Kaufpflicht bei Klassenerhalt, 1,5 Millionen Euro sind da festgehalten in diesem Konstrukt, das man mit Juve getroffen hat. Das hat der Sportdirektor mittlerweile auch so bestätigt. Das ist dann doch ein stolzer Preis für einen 18-Jährigen, finde ich. Allerdings muss man natürlich auch sehen, er wurde ja wahrscheinlich nicht verpflichtet, wenn man nicht denken würde, da wäre auch eine gewaltige Wertsteigerung drin.
Ja, so ist es einzuschätzen. Also sportlich vermag ich das überhaupt noch nicht zu beurteilen, aber der bisherige Werdegang des Spielers deutet schon darauf hin, dass es ein hochspannender Spieler ist, der in Frankreich in seinem Jahrgang schon zu den Top-Talenten zählt. Und da muss man einfach erkennen mittlerweile, dass der internationale Markt für Top-Talente natürlich es erfordert, dass man entsprechend Geld mitbringt. Ansonsten hat man da keine Chance. Allein mit sportlicher Perspektive ist da nicht so viel zu holen. Also ein paar Euro müssen schon fließen.
Was ich interessant finde an der ganzen Gemengelage ist, und das hat ja Sven Mislintat auch schon rausgestrichen, da ist er auch, glaube ich, durchaus stolz drauf, er schafft es, diese jungen Spieler von großen Vereinen nach Stuttgart zu holen, also beispielsweise Chelsea oder jetzt eben Juventus Turin. Jetzt frage ich mich, und vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen, ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ist das ein mittelgutes Zeichen? Anders gefragt, solche großen Vereine geben solche Spieler natürlich auch nicht ohne Grund ab. Auf der anderen Seite wissen wir, wie sich das entwickelt hat. Ich schaue da gerne nach Dortmund. Da ist ja gerade so ein bisschen mit Jadon Sancho und dem einen oder anderen Spieler ja das, dass sozusagen die Bundesliga sich ein bisschen zur Ausbildungsliga entwickelt. Wie nehmt ihr das wahr? Also ist das, ich persönlich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt bemerkenswert, dass da junge Spieler kommen, von denen wir, das müssen wir auch zugeben, vorher nichts gehört haben. Aber wenn man dann eben mitkriegt, die kommen aus Fußballschulen wie Chelsea und Juventus, dann ist das wahrscheinlich nicht das Schlechteste, oder? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass das für den VfB tatsächlich eher ein gutes Zeichen ist, also langfristig gesehen. Das sind Spieler natürlich, die, wenn man Koulibaly noch dazu nimmt von Paris Saint-Germain, die ihren Wert haben, die natürlich aber auch sich in diesen Großclubs oder Edelclubs, nenne ich es mal, einer enormen Konkurrenz ausgesetzt sehen und irgendwann an den Punkt kommen, an dem sie entscheiden müssen, okay, wie geht es für mich weiter? Wo bekomme ich sozusagen die Möglichkeit auf Einsatzzeit? Das ist der eine Punkt, ja, der dann für den VfB spricht mit Bundesliga. Der andere Punkt ist aber, das wird jetzt immer wieder betont, für die Entwicklung der Spieler ist halt auch Training mit den Profis entscheidend und diese Spieler bei Ahamada war das so, bei Juventus, der hatte nicht die Option oder nicht gesehen, dass er mit den Profis voll mittrainieren kann. Also er wäre da gependelt zwischen der U23 und den Profis und da war ihm sozusagen die Option, permanent auf höchstem Niveau zu trainieren, wichtiger als dieses Pendelgeschäft bei Juventus.
Das spricht ja erstmal für, sag ich mal, das Mindset des Spielers. Er könnte ja auch sagen, ich hab's doch hier bequem, ich bin bei einem Club mit einem riesigen Namen und dann schaue ich doch mal, was hier die nächsten 1-2 Jahre so passiert. Verpasst dann aber wahrscheinlich halt vielleicht den Zug nach oben. Insofern ist das dann doch für mich erstmal auch, da gehe ich mit Carlos konform, ist das erstmal ein positives Zeichen für den VfB Stuttgart auch selbst, denn Hitzlsperger hat vor kurzem mal den Ausdruck geprägt, Sprungbrettverein. Der VfB ist ein Sprungbrettverein, er will dieses noch mehr ausbauen. Ich bin froh, dass er nicht Ausbildungsverein gesagt hat, wobei es ist im Zweifel auch dasselbe. Ja, es ist mir dann doch irgendwo vom Prinzip her lieber ein Verein oder der VfB Stuttgart geht es so an, also sagen, wir sind ein reiner Käuferclub und holen uns halt hier die alten Gestandenen und versuchen mit denen irgendwie was zu reißen. Dass das nicht funktioniert hat, zeigt ja die jüngere Vergangenheit des VfB Stuttgart. Die Frage ist halt natürlich, und dazu kommen wir, glaube ich, im Verlauf dieses Blogs noch, was das dann auch für Auswirkungen hat, wenn du dich so positionierst.
Ja, aber Philipp, egal ob man es Sprungbrettverein oder anders nennt, die Realität ist so, dass der VfB ein Ausbildungsverein mittlerweile ist. Das muss auch kein Makel sein. Es gibt zumindest in der Bundesliga einen Verein mit dem FC Bayern, vielleicht einen zweiten mit Borussia Dortmund, die sozusagen einen anderen Markenkern haben. Aber selbst bei Borussia Dortmund kann man das konsequent nicht mehr so sagen. Auch die bilden aus dann für den FC Barcelona, für Manchester United und so. Und die Realität des VfB ist eben eine andere wie noch vor 10, 15 Jahren.
Verstehe mich da nicht falsch, Carlos. Im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, der VfB war schon immer nichts anderes als ein Ausbildungsverein. Mir geht's um die, sag ich mal, das Charakterisieren des Begriffes. Sprungbrett ist für mich, hört sich für mich oder klingt für mich, ist für mich einfach auch ambitionierter als Ausbildung irgendwo. Ja. Ausbildung, das hört sich für mich so ein Stück weit, ich will fast sagen, demütig an. Man macht sich da kleiner, als es ist, als man ist. Und wir gucken dann halt und die Besten holen sie uns eh weg. Ich glaube, es ist dann doch besser, wenn man sagt, wir wollen ein Sprungbrett sein für ambitionierte Jungs, für hochtalentierte Jungs und sie eben auf diesem Weg zur nächsten Stufe bestmöglich begleiten, ihnen eine Plattform bieten. Das ist eigentlich das, was ich meinte.
Ja, man muss ja auch an der Stelle aber auch wirklich sagen, also ich habe das vorher schon anklingen lassen, da hat sich natürlich auch so die Situation auch im europäischen Fußball verändert. Also klar, wir haben den Fokus VfB, aber wenn man sich beispielsweise die Entwicklung der Bundesliga als solche anschaut, ist es ja mittlerweile auch so. So Wechsel wie jetzt Sané von Man City zu den Bayern ist eher die Ausnahme. Die Regel sind solche Dinge wie, wenn wir jetzt mal ins ganz hohe Regal greifen, Timo Werner und Kai Havertz, die eben aus der Bundesliga rausgehen in die Premier League. Also das hat sich auch, da hat sich sozusagen die Bundesliga als Liga sozusagen auch mittlerweile, finde ich, so ein bisschen diesen Status Ausbildungsliga hinein manövriert, auch wenn der FC Bayern das Triple geholt hat. Aber es ist mittlerweile so, dass das sozusagen beim VfB ist das alles ein bisschen ein, zwei Ebenen weiter unten. Aber selbst wenn du es ja in der Bundesliga dann in die Spitze schaffst, ist das eigentliche Ziel ja mittlerweile raus in die Premier League, ja, raus nach Europa. Das ist schon, das war auch zum Beispiel vor 10, 15 Jahren nicht so.
Ja, das ist richtig, aber solche Phasen gab es in der Bundesliga immer wieder, wo dann die besten Spieler sozusagen nach Italien sind oder dann nach England, nach Spanien. Also solche Phasen gibt es immer wieder. Und wie gesagt, es ist tatsächlich so, bis auf den FC Bayern sind alles Ausbildungsvereine auf unterschiedlichem Niveau natürlich. Und ich finde den Begriff Sprungbrettverein recht charmant, muss ich sagen. Und das Ziel des VfB muss es ja sein, sozusagen seine Spieler auszubilden, besser zu machen, sozusagen dadurch auch im Liga-Ranking weiter nach oben zu kommen, um Spieler dann tatsächlich an die großen Vereine abgeben zu können und vielleicht nicht an Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach oder in die Kategorie. Ja, also da muss sich der VfB meines Erachtens nach Schritt für Schritt wieder hinentwickeln, dass er für die ganz großen Vereine die Spieler bieten kann.
Hat denn der Sportdirektor im Gespräch mit dir auch so ein bisschen über Role Models gesprochen, also über, sag ich mal, Vereine, an denen er sich orientiert hat, von der Herangehensweise, wo er Dinge adaptiert hat? Man muss ja auch sehen, als er beispielsweise bei Dortmund in die leitende Position kam, war Dortmund ja auch gebeutelt. Da musste man ja ein Stück weit dann auch auf solche, sag ich mal, kreativen Transfers setzen. Beispielsweise Shinji Kagawa, den man für 300.000 Euro irgendwo aus einer japanischen Uni geholt hat. Oder auch bei Arsenal, wo man ja prinzipiell, auch wenn die, sag ich mal, Preiskategorien andere sind, aber dann doch eher dazu tendiert hat, unter Arsene Wenger, sag ich mal, Spieler zu holen, die nicht fertig waren und die weiterentwickelt hat dann. Und das, ja, kann ja, glaube ich, zumindest für ihn auch so ein bisschen Leitmotiv gewesen sein. Für die jetzige VfB-Phase.
Ja, also wir haben natürlich auch über das Selbstverständnis des VfB gesprochen, wo er herkommt, wo er hingehen soll. Und natürlich ist es so, dass Sven Mislintat, der, glaube ich, 2007 bei Borussia Dortmund als Chefscout begonnen hat, aus dieser Zeit sehr geprägt ist, auch von den Figuren, mit denen er da zusammengearbeitet hat. Das ist zum einen Jürgen Klopp natürlich als die große sportliche Figur, aber es ist im Hintergrund eben auch Michael Zorc, der ihm damals schon viele Freiräume gewährt hat und wo er schon viel machen kann. Das, also mein Beispiel oder ist immer, der VfB versucht ein bisschen den BVB in klein zu kopieren. Das mag natürlich rund um die Mercedesstraße keiner so richtig hören. Aber das ist schon so, dass Sven Mislintat auch mit Thomas Hitzlsperger sich zu Beginn seiner Arbeit gefragt hat, wo kommen wir denn her und was für einen VfB wollen wir uns denn vorstellen? Und das ist ein VfB mit junger Mannschaft, mit Forschermannschaft und mit einer Mannschaft, die sozusagen als Sprungbrett dient.
Das ist, finde ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Also ich denke, jeder, der sich mit dem VfB beschäftigt und die Dinge, sage ich mal, realistisch einzuordnen versucht, wird, glaube ich, auf so einen ähnlichen Schluss kommen. Das kann ja nicht das Ziel des VfB sein, jetzt sozusagen die Europapokalplätze anzugreifen, sondern es ist ja genau das, etwas zu etablieren, eine, das sagt er, glaube ich, auch immer wieder gerne, eine Kultur aufzubauen, also eine gewisse Vereinskultur. Und wenn das eben der Weg ist, dann ist das der, für den man sich momentan entschieden hat. Und spannend wird eben zu sein, in welche Richtung sich das entwickelt. Philipp, du bist einen ganz, ganz verrückten Weg gegangen in der letzten Woche. Also du hast Dinge gemacht, es gibt drei Sachen, vor denen fürchte ich mich ganz arg. Das eine ist die Schiffschaukel in Tripsdrill. Das zweite ist irgendeine atomare Apokalypse und das dritte ist Excel. Und du hast dich tatsächlich in Microsoft Excel gewagt und also für uns so eine kleine Aufstellung mal gemacht, was denn sozusagen Mislint hat in Anführungsstrichen geleistet hat und das mal versucht so ein bisschen gegenüberzustellen. Was ist dir denn dabei besonders aufgefallen?
Also erstens mal ist mir dabei aufgefallen, dass ich das nur ungern wiederholen möge. Excel ist wirklich schlimm. Ja, aber ich habe tatsächlich einfach versucht, mir mal diese drei Transferfenster unter Mislintats Ägide sozusagen beim VfB anzuschauen. Und da gibt es natürlich ein Portal wie transfermarkt.de, was da gewisse Zahlenwerte einfach zusammenfasst. Ich habe jetzt mal als allererstes, seit er hier ist, hat er 47 Spieler geholt, 39 abgegeben. Das sind sämtliche Personalbewegungen, die die Transfermarkt auflistet. Wobei man natürlich da auch sagen muss, da sind auch Spieler dabei, die quasi gekauft wurden und direkt wieder ausgeliehen wurden. Ja, ein Nartey zum Beispiel. Ja, also insofern ist die Zahl, muss man sie dann schon ein bisschen genauer beobachten wenn man, oder anschauen, wenn man die einzelne Transferphase nimmt. 32,585 Millionen an Ablösen gezahlt, 84,99, also fast 85 Millionen eingenommen. Das ergibt ein Plus von 52,14 Millionen Euro. Das ist absolut lobenswert, wobei man natürlich sehen muss, da sind so sind halt auch die Pavard-Millionen mit drin, ne? Ein Transfer, der glaube ich schon fast fertig war, bevor Mislintat hat überhaupt die Arbeit aufgenommen hat. Das aktuelle Fenster, das Sommerfenster, 7,5 Millionen eingenommen, 11,25 ausgegeben, ein Minus von 3,75 Millionen, wobei man auch da sagen muss, da sind beispielsweise die 6 Millionen für Beteiligung für Timo Werner nicht aufgeführt. Auch Beraterhonorare, Provisionen, Signing-Fees, all das taucht da nicht auf, ja, weil das so ein Graubereich ist. Und die, wie wir alle wissen, hat der VfB Stuttgart vor kurzem einen Bericht bekannt geben müssen, wo drin stand, dass man 12, fast 13 Millionen Euro an Beraterhonoraren gezahlt hat in einem gewissen Zeitraum. Insofern sind solche Zahlen immer mit Vorsicht zu mit Vorsicht zu behandeln irgendwie. Ja, trotzdem gibt es mal einen Eindruck, was denn da geschehen ist. Zumal der wichtigste Eindruck, finde ich, den ich mitgenommen habe, abseits der Summen, in dieser Transferphase war von den Personalbewegungen gar nicht so viel los, aber dafür in der letzten. Ja, da hat der VfB Stuttgart letzten Sommer, da hat der VfB 16 Leute geholt, 20 abgegeben. Da ist also der Kaderumbruch eigentlich passiert. Was man dieses Jahr gemacht hat, Carlos, korrigier mich gerne, sind punktuelle Ergänzungen, punktuelle Aktionen, um den eigentlich bestehenden Kader nachzujustieren, würde ich es fast nennen wollen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Es war immer die Intention des Herrn Mislintat, schon nach dem Abstieg einen Kader hinzustellen, der Perspektive hat, wohl wissend, dass das in Richtung Wiederaufstieg ein hohes Risiko bedeuten kann. Aber diesen Weg hat er sozusagen als alternativlos gesehen. Also eine Mannschaft zu bauen, die es schafft, durch die zweite Liga erfolgreich zu kommen und den Sprung nach oben zu schaffen, gleichzeitig aber dann so strukturiert ist, dass sie in der Bundesliga dann nicht mehr groß umgebaut werden muss, sondern nur noch punktuell verstärkt werden muss. Das lässt sich aus meiner Sicht auch an einem Beispiel vielleicht ganz gut festmachen. Wenn wir zurückdenken an den Abstieg 2016, was war da der Königstransfer anschließend? Das war Simon Terodde. Mit Simon Terodde holt man sich natürlich einen Spieler in den Kader, der in der zweiten Liga ich sag's mal, phänomenal funktioniert. Ja, das ist nahezu ein Aufstiegsgarant. So hat das auch der VfB damals gesehen, beziehungsweise Luhukay, der Trainer war und Terotte nach Stuttgart gelotst hat. Ja, das gleiche Prinzip haben die Kölner dann später versucht und jetzt versuchen es die Hamburger mit Terotte. Also sie wollen aufsteigen. Der Effekt war jedes Mal, dass nach dem Aufstieg man nicht so recht wusste, wo soll man mit Simon Terodde hin. Ja, irgendwie hat er dann in der Bundesliga eben nicht in der Form abgeliefert, wie er es dann zuvor hatte. Und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, okay, gehe ich ein höheres Risiko mit jungen Spielern oder setze ich sozusagen auf die altbewährte Variante und komme dann aber relativ schnell an meine Grenzen, wenn ich aufgestiegen bin.
Wenn ich so darüber nachdenke, und das Beispiel finde ich auch interessant, dann fällt mir sofort dieses Stichwort Weitsicht ein. Also es gibt wahrscheinlich zwei Wege, wenn du eben diesen Abstieg hinter dir hast. Der eine ist natürlich an erster Stelle sofort diesen direkten Aufstieg zu setzen. Und das ist das, was du mit Simon Terodde, wie du es gerade gesagt hast, Carlos, vermutlich sowas wie eine Garantie hast, wobei ob das beim HSV klappt, werden wir dann auch noch sehen. Aber das andere ist diese Weitsicht zu gucken, Aufstieg, was dann? Und das ist das, woran viele eben scheitern. Und beim VfB Stuttgart hatte ich fast den Eindruck, korrigier mich, Carlos, man hat eben versucht, diesen Aufstieg so gut es geht mit dem, was man hat, innerhalb dieses Prozesses hinzubekommen. Das war dann auch ein Drahtseilakt. Wir sehen das ja nicht nur an der Tabelle, aber es war durchaus ein enges Rennen. Aber möglicherweise könnte jetzt sich das für den VfB Stuttgart auszahlen, weil das Ganze, sag ich mal, eher zukunftsorientierter gedacht ist. Man steht beim VfB Stuttgart momentan nicht da, dreht sich um wie John Travolta in diesem legendären GIF, guckt nach links, rechts und fragt sich, was macht er denn jetzt? Sondern man weiß jetzt schon, wie es weitergehen soll in dieser Liga, oder?
Ja, das ist ja eine, sag ich mal, der Kompetenzen des Herrn Mislintat, dass er sozusagen nicht nur in einer Saison denkt, sondern in einem Zwei-, Drei-Jahres-Zyklus. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass in dem Zweitliga-Jahr hatte man ja im Kader noch einige erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Mario Gomez und so, die diese Rolle eines Terodde natürlich irgendwie hätten einnehmen können, sollen oder müssen. Und es war dann die Aufgabe, drumherum ein Konstrukt zu bauen, das sozusagen zukunftsträchtig ist. Sven Mislintat spricht immer selber davon, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge und dem kann man sich anschließen. Und es bleibt auch in der Bundesliga ein Ritt auf der Rasierklinge. Es sind erst 3 Spiele gespielt. Da hat der VfB einen guten Eindruck hinterlassen, aber das heißt nicht, dass das ja in dem Maße weitergeht. Ja, das Potenzial ist da, aber es muss eben auch abgerufen werden.
Er sprach nicht nur von dem Ritt auf der Rasierklinge, sondern er sprach zuletzt auch von einem 3-Sommer-Transferphasen-Plan, den der VfB Stuttgart aufgestellt habe, nämlich bei den Kollegen vom SWR. Und man sieht sich jetzt da schon ein Jahr weiter, als man es eigentlich in der ursprünglichen Planung auf dem Reißbrett angenommen hatte. Wie, Carlos, hat er das genauer erklärt?
Ja, er sieht einfach die Entwicklung der Mannschaft sehr positiv, vor allem seit Pellegrino Matarazzo da ist. Das führt er auch immer wieder aus. Also er sagt, das ist ein Trainer, der vielleicht nicht mit den großen Effekten arbeitet, aber sehr intensiv sich mit einzelnen Spielern und deren Entwicklung beschäftigt. Und das lässt sich auch erkennen an Spielern, die jetzt tatsächlich sehr aufgefallen sind. Silas Wamangituka zum einen, aber Nicolas Gonzalez auch zum anderen. Zwar noch nicht in der Bundesliga, aber ich habe ihn ein paar Mal in der Vorbereitung gesehen.
Ja, wir beide.
Und ich habe ihn auch noch sozusagen in der Rückrunde der vergangenen Saison vor Augen. Und da muss man sagen, dass beide Spieler sowohl technisch als auch taktisch deutliche Fortschritte gemacht haben. Also wenn ich sehe, wie Silas Wamangituka während der Zweitligasaison seinen ersten Ballkontakt da vollführt hat, wie oft ihm der Ball weggesprungen ist und wie oft er ihn zwar durch seine Schnelligkeit und seine unendlich langen Beine irgendwie erreicht und gerettet hat, ist es das eine. Wenn ich jetzt aber sehe, wie sauber er zum Teil die Bälle mit dem ersten Kontakt schon in die Spielrichtung mitnimmt, wie er Tempo aufnimmt, dann hat sich da schon deutlich was getan. Ja, auch seine Laufwege sind nicht mehr ganz so wild oder unabgestimmt mit dem Rest der Mannschaft. Das läuft alles ein bisschen systematischer und ab. Also das ist schon gut und bei Nicolas Gonzalez ist ein ähnlicher Prozess zu beobachten, auch in puncto Mannschaftsspiel, ja, übernimmt er mehr Verantwortung als vorher. Das hat sich zum einen gezeigt, weil er Elfmeter schießt und da Verantwortung übernimmt. Aber er hat auch als auf der linken Außenbahn ja sehr viel Defensivarbeit übernommen, ohne zu murren, ohne darauf hinzuweisen, dass er dadurch Offensivpower verliert. Nein, er hat sich da sozusagen ins Team integriert. Also das sind für mich schon zwei Beispiele, wo man sieht, okay, da geht was und das sind ja auch zwei spannende Jungs. So wird es bei vielen anderen Trainern und Managern in der Szene auch gesehen.
Jetzt ist es ja so, Carlos, du bist ja schon ich möchte fast sagen Jahrzehnte dabei und begleitest den VfB durch alle Ligen und hast natürlich auch viele Sportdirektoren kommen und gehen sehen. Mal auf dich persönlich, mich würde das mal interessieren. Wir beide haben ihn ja auch beispielsweise noch ein bisschen näher kennenlernen dürfen im Trainingslager in Marbella, noch im Winter, als man noch reisen durfte. Er wirkt ja schon sehr überzeugt von dem, was er tut. Und das vermittelt er, finde ich, auch. Hast du den Eindruck, wenn du ihn so ein bisschen versuchst einzuordnen im Vergleich mit anderen Sportdirektoren, die schon da waren, dass da irgendwo auch ein Mühe, ich will nicht sagen Selbstzweifel, aber dass da ein Mühe, schon auch ein bisschen dieser Gedanke dabei ist, boah, was ist eigentlich, wenn das Ganze hier irgendwie in die Binsen gehen sollte? Wie nimmst du ihn da wahr, von der Persönlichkeit her?
Also ich nehme ihn da sehr selbstsicher wahr. Er ist ein Überzeugungstäter, anders kann ich das nicht beschreiben. Aber das unterscheidet ihn nicht von Michael Reschke oder Robin Dutt oder Jan Schindelmeiser, die alle vorher sozusagen in Amt und Würden waren. Alle diese Sportchefs waren von dem, was sie gemacht haben, sehr, sehr überzeugt. Also das ist nicht der Unterschied. Ja, ein Unterschied ist eher dann, wie er die Sache angeht, ja, und in welcher Konsequenz, ja, und da ist einfach den Weg, den er beschreiten will, der ist definiert mit jungen Spielern und davon rückt er nicht ab. Und auch wenn es Phasen gibt, wo es mal schlechter läuft, ja, da bleibt er dran. Und er hat auch ja jetzt schon oder schon zum Ende der Vorsaison gesagt, Pellegrino Matarazzo ist mein Trainer, komme, was da wolle. Ja, also mit dieser Entschlossenheit, auch wenn man so will, das eigene Schicksal an den Trainer zu knüpfen, das machen wenige in der Branche.
Was ich auch noch, finde ich, als Unterschied ausmache, ist im Vergleich zu Beispiel, du hast es selber gebracht, Schindelmeiser und Dutt, die habe ich ja auch noch erlebt, ist sein technischer Ansatz an das ganze Thema Scouting. Wo suche ich mir meine potenziellen Spieler? Ich meine, er hat klar, das Live-Scouting, Spiele, Fußball schauen, ganz klar. Aber ich habe den Eindruck, er lässt deutlich mehr die, sag ich mal, moderne Mittel einfließen. Beispiel Videoanalyse, Beispiel Datenanalyse. Wataru Endo, wissen wir alle, kam im Wesentlichen deswegen auf den Schirm beim VfB, weil er eben, weil seine Daten auffällig waren und irgendein rotes Fleckchen anging in der Datenbank. Und meine, guck mal, der hier könnte was sein. Und was ich ebenfalls noch interessant finde, weil das auch kommt, finde ich, oft zu kurz, ist charakterliche Eignung wird beispielsweise auch darüber eingeschätzt, dass er Social Media sich anschaut. Das heißt, die Profile im Netz von den Jungs anschaut und daraus Rückschlüsse zieht. Wie hat er dazu was gesagt oder war das überhaupt Thema bei euch?
Also das lag aber natürlich an mir. Ja, ich bin nicht so datenaffin wie Sven Mislintat. Also darüber haben wir wenig gesprochen, aber in früheren Gesprächen. Es ist ja so, wie du ihn beschreibst, Datenanalysen. er ist da fast schon ein Nerd und er kommt ja auch aus dieser Branche und hat ja da auch sozusagen ein Unternehmen mit gegründet. Das ist tatsächlich ein Unterschied zu seinen Vorgängern, die alle übrigens ja im Scouting angesetzt haben. Jeder, ob Dutt, Schindelmeiser, Reschke, alle sind gekommen und haben gesagt, wir müssen das Scouting erweitern, verfeinern, neu strukturieren. Ja, das hat selbst Freddy Bobic, den mag ich nicht vergessen in dem Zusammenhang. Alle sind es angegangen, aber alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ja, Jan Schindelmeiser war da mehr so der abstrakte Typ, ja, der aus von einer Metaebene sozusagen nach unten das versucht hat, irgendwie zu steuern. Ja, Robin Dutt war drauf aus, ein internationales Netzwerk aufzubauen und zu verfeinern und da einfach mehr Verantwortlichkeiten auch zu schaffen bei den Leuten, die dann am Trainingsplatz oder im Stadion sitzen. Und ja, Sven Mislintat ist da anders unterwegs, weil er sehr viele Spieler kennt, weil er sehr viele Daten, man muss es so sagen, schon im Kopf hat und da halt seine Transfers rausfiltert.
Wie passt das dann zusammen, dass er einerseits den Teamfaktor betont und sagt, hey, natürlich stehe ich da vorne dran, aber ich habe auch Leute wie Hitzlsperger, wie Thomas Rütt hinter und neben mir, die das mit mir zusammen machen. Ich brauche natürlich auch den Trainer, der das quasi dann verwandelt, der das überhaupt möchte, mit solchen Kids dann zu arbeiten. Und so Tatsachen wie zum Beispiel, dass eben lange Zeit Scouting-Mitarbeiter in Kurzarbeit irgendwie geschickt wurden, nicht rausgingen oder nicht rausgehen konnten. Ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie so ein bisschen so eine Diskrepanz. Du hast vorher selber angesprochen, seine Zeit mit Susi Zorc. Ja, Zorc war jemand, der ihm sehr viel Freiraum gab, ihn wachsen ließ. Macht das jetzt andersrum genauso? Also nimmt er die Leute mit hier im Verein? Gibt er ihnen, zieht er da irgendwie Leute heran, auch mit ihrer Expertise? Oder ist das eine One-Man-Show?
Da muss man tatsächlich ein bisschen differenzierter drauf schauen. Also er selber versteht sich als Teamplayer. Ja, ich glaube, wenn man ihn damit konfrontieren würde, dass er eine One-Man-Show abzieht beim VfB, dann würde man, glaube ich, mal die westfälische Direktheit und Emotionalität zu spüren bekommen. Es ist nur so, das Team, ja, ist ein enges Team. Es ist ein enger Zirkel zunächst mal an Leuten, die die Verantwortung tragen und die sozusagen die sportliche Richtung vorgeben. Das sind die genannten Leute. Das ist Thomas Hitzlsperger natürlich als Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender. Das ist Markus Rütt total im Hintergrund als der Verantwortliche für die Sportorganisation und das ist jetzt natürlich der Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, der bei allen Transfers mit eingebunden ist und die vier geben die Richtung vor. Die vier diskutieren auch sehr, sehr kontrovers über die Dinge, die anstehen und darüber hinaus werden natürlich versucht, die Mitarbeiter mitzunehmen. In welchem Maße, das lässt sich jetzt ehrlich gesagt während dieser Corona-Zeit ganz schwer beurteilen. Ich habe natürlich auch gehört, dass Scouts nicht mehr raus durften und dass sich manche darüber gewundert haben. Ja, Fakt ist, dass Sven Mislintat sagt, das, was wir machen wollten, war längst besprochen. Vieles war schon eingeleitet, fast schon eingetütet. Ja, also Waldemar Anton, sind wir ehrlich, den muss man nicht scouten. Ich meine, der spielt seit Jahren erste und zweite Liga. Da muss man eher schauen, wie man den Transfer hinbekommt. Aber dessen Stärken und Schwächen mit Verlaub, die sind bekannt.
Vollkommen richtig, aber scouten muss man Jungs wie Tonce Coulibaly oder wie Momo Sissé. Ja? Und das wurde die beiden Personalien jetzt mal exemplarisch genannt, sorgt natürlich auch für, glaube ich zumindest, zu wissen durch einige Gespräche für eine gewisse Reibung im eigenen Stall. denn man macht ja hier auch eine Ausbildungsarbeit, eine NLZ-Arbeit, und dann kommt halt ganz schnell, kommen dann Themen auf den Tisch, wie Durchlässigkeit aus der eigenen Abteilung, wie Außenwirkung, wie wirkt das denn für eine der einst größten und besten Ausbildungsabteilungen Deutschlands, wenn da jetzt plötzlich die Jungs von überall herkommen, anstatt auf den eigenen Stall zu setzen. Wir wollen aber mal kurz hören, was genau zu diesem Kontext der Sportdirektor selbst sagt, nämlich im Gespräch mit den Kollegen vom SWR.
Also ganz grundsätzlich steht über allem das Leistungsprinzip. Und ganz grundsätzlich ist es auch so, dass keinem unserer Top-Jungs die Tür verbaut wird. Im Gegenteil, die wird in Trainings offen gemacht, immer wieder offen gemacht, und dann müssen sie durchgehen, müssen sie selbst. So, wir haben, das ist ja mal so ein bisschen der Kritikpunkt an unserer erfolgreichen U19, haben wir über 8 Spielern direkte oder indirekte Wege in die erste Mannschaft angeboten. Luca und Toni haben das über die zweite Mannschaft hervorragend gemacht. Lee ist direkt dabei. Per Lockel und Leon Dayaku zum Beispiel haben sich gegen unsere Projekte entschieden. Und das gehört aber auch dazu. Das tun ja andere Spieler auch. Also zum Beispiel Ahamada jetzt oder Clinton Mohler hatten ja auch Angebote ihrer Akademien von Chelsea und Juran, haben sich auch dagegen entschieden. Und das versuchen wir dann eben zu kompensieren mit anderen, aber auch zu ergänzen. Weil klar ist auch, egal welche Jugendmannschaft man nimmt, egal wie erfolgreich sie ist, es kommen meist nur 1 oder 2 an. Und ich glaube, dass wir mit Luca, mit Toni und mit Lee jetzt mal 3 haben. Und wir haben 1, 2 auch in der aktuellen U19, wo wir perspektivisch mindestens über die zweite Mannschaft, vielleicht auch direkt bei einem Spieler, den Weg in den Profikader sehen. Und da müssen wir uns nicht verstecken mit 5 Spielern, die aus den letzten 2 Jahrgängen vielleicht bei uns zur Spielzeit kommen. Und Luca zum Beispiel und Toni sind jetzt gefragt, sich weiterzuentwickeln und eben ihre Battles zu gewinnen um Positionen und Plätze und vielleicht auch zum Beispiel den ein oder anderen auslaufenden Vertrag zu ersetzen. Das ist halt auch das Natürliche. Wir haben ja 5, 6 auslaufende Verträge und die Jungs haben die Plattform zu zeigen, was sie drauf haben, und es liegt nur an ihnen.
Ja, das ist also eine kleine Passage aus dem SWR-Podcast mit Sven Mislintat. Vielen Dank und Grüße an die Kollegen. Wer sich das ganze Gespräch in voller Länge übrigens anhören und ansehen möchte, das gibt's bei den Kollegen des SWR auf deren Plattform und natürlich auch auf YouTube zu sehen. Das sind doch ganz interessante Eindrücke, die da Sven Mislintat auch gibt, was die Jugendarbeit angeht. Und Philipp hat's ja gerade schon versucht, ein bisschen anzureißen. Also es ist ja so eine Diskrepanz, kann man sagen. Man kann natürlich aber auch sagen, sozusagen Spieler von außen zu holen, könnte möglicherweise auch die Arbeit des eigenen NLZ befruchten in gewisser Art und Weise. Carlos, wie nimmst du diese Gemengelage wahr, die den Nachwuchsbereich angeht beim VfB?
Ehrlich gesagt, als Glaubenskrieg. Ja, es ist tatsächlich so, dass es, nennen wir sie die Traditionalisten, die glauben zu meinen oder davon überzeugt sind, dass durch diese Masse an Talenten, die von außerhalb geholt wird, eigenen Spielern, also den Eigengewächsen, Türen zugeschlagen werden oder Optionen genommen werden. Ja, die andere Fraktion ist klar, die sagt, wir brauchen natürlich Spieler von außen, weil wir nur so unser Niveau heben können, weil wir nur so eine Chance haben auf diesem mittlerweile internationalen Markt. Also eigentlich ist es ja ein globalisierter Markt, überhaupt noch mithalten zu können. Ja, ich kann aus vielen Gesprächen mit Sven Mislintat nur sagen, er hat da ganz klar seine Haltung und die demonstriert er ja auch. Er holt viele Talente, die alle ein gewisses Etwas haben, das muss man schon sagen, ja, das sind zum Teil wilde Straßenkicker, die dann noch geschliffen werden sollen, und da herrscht das klare Leistungsprinzip. Er sagt, die müssen sich durchsetzen, erstmal sozusagen unter Gleichaltrigen, also in dieser jungen Horde, und da gehören für ihn auch die Eigengewächse dazu. Er sagt, wir haben noch keinem Eigengewächs mit Perspektive die Tür zugeschlagen. In jeder Vorbereitungsphase nehmen wir 5, 6, 7 Spieler dazu, die sich präsentieren können, die auf sich aufmerksam machen können und die Chance haben. Ja, der Jahrgang U19, der Der letzte sehr erfolgreiche war mit deutscher Vizemeisterschaft und Pokalsieg. Da hat man 8 Spielern aus diesem Jahrgang Perspektiven aufgezeigt, die letztendlich in den Profikader führen wollten. Davon haben aber Spieler wie Leon Dayaku oder Per Lockel gesagt, nee, diesen Weg gehen wir nicht mit. Wir gehen woanders hin. Das gilt es auch zu akzeptieren.
Lässt sich dieser Glaubenskrieg, wie du es bezeichnet hast, Carlos, lässt sich der vereinsintern stimmungstechnisch kitten, deiner Meinung nach? Oder ist das so ein Ding, was ewig wabern wird? Weil irgendwie muss man ja da zu einer Lösung kommen, vermutlich.
Ja, die Lösung wird sich natürlich immer über den Erfolg definieren. Ja, wenn jetzt diese Mannschaft, also die aktuelle Mannschaft, erfolgreich spielt, dann werden sich die Fans mit dieser Mannschaft identifizieren. Ja, das glaube ich. Und dann wird man sagen, ja, hier, wir haben Talente entwickelt und wenn alles nach Plan läuft, ja, dann wird auch da das Eigengewächs Lilian Eckloff eine zentrale Rolle spielen in den nächsten Jahren. Und dann hat man das verbunden. Das entscheidet letztendlich der Erfolg. Ja, wenn der Weg wieder abgebrochen wird und nach unten führt, dann wird auch dieses Projekt als gescheitert so bezeichnet werden.
Also in puncto Leistungsprinzip gehe ich das mit, was der Sportdirektor sagt. In puncto Durchlässigkeit nicht ganz, denn es ist eine Momentaufnahme. Nichts anderes. Natürlich war dieser U19-Jahrgang Bern stark. Natürlich hat er einen Titel geholt. Natürlich sind mit Eckloff, Mack und Aidonis jetzt gerade 3 dabei. Kleinhansel wurde gewogen, für zu leicht befunden, hat einen Schlüsselbeinbruch, ist eh raus. Betzner, Dayaku und wer war's?
Lockel.
Dankeschön, haben sich für andere Wege entschieden. Das sind die 8, wenn ich es nach Adam Riese richtig zusammenbekommen habe. Dann hat er schon 2 erwähnt, die nächstes Jahr auf dem Sprung sind, vielleicht sogar direkt. Das sind Jordan Meyer und Jakob Suber. Also Abwehrchef und Kapitän der aktuellen U19. Schlussendlich wird es, glaube ich, erst in 1-2 Jahren vielleicht oder 1-2 Transferphasen darum gehen, das abschließend bewerten zu können. Denn wie gesagt, die aktuelle Situation ist meiner Ansicht nach eine Momentaufnahme. Ich glaube, man muss schon gucken, wie sich das auf Strecke darstellt mit dieser Durchlässigkeit. Und dann kann man, glaube ich, ein Fazit ziehen.
Ja, aber genau daran wird ja auch gearbeitet. Das NLZ hat ja auch einen neuen Leiter mit Krücken. Also an der Durchlässigkeit wird gearbeitet. Es findet wöchentlich Sitzungen zwischen Profitrainer, zweite Mannschaftstrainer, U19-Trainer statt. Also man versucht das Ganze mittel- bis langfristig anzulegen und die Durchlässigkeit zu vergrößern. Und man ist aber in einem enormen Wettbewerb. Das wird einfach gern vergessen aus meiner Sicht. Ja, und der Wettbewerb ist national und der ist auch international. Ja, lasst uns nur aufs Nationale oder vielleicht nur sogar aufs Ländle schauen. Ja, Top-Talente in Süddeutschland können locker nach Hoffenheim gehen, ja, haben ein exzellentes Trainingszentrum, haben optimale Möglichkeiten. Sie können sich aber auch für den SC Freiburg entscheiden. Die Freiburger Schule steht seit Jahren für Qualität und Christian Streich ist ein Trainer, der auch immer wieder Eigengewächse in den Profikader nimmt, ja. Wenn es ganz edel sein soll, ja, es gibt jetzt den FC Bayern München, der eine Edel Nachwuchsakademie hingestellt hat, der auch, nachdem er jahrelang das Ganze hat irgendwie schleifen lassen mit Talententwicklung, setzt jetzt auch auf dieses Pferd. Also da ist einfach eine ganz andere Situation, wie sie noch vor Jahren geherrscht hat, als der VfB als sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal nennen konnte. Ja, wir haben hier ein Teilzeitinternat. Ja, das ist vorbei.
Carlos, das ist eine so schöne Überleitung, dass ich diesen Themenblock jetzt gerne abschließen würde und einen Jingle abfahren.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Der U19 Campus des FC Bayern München, der ist an diesem Freitagabend zu Gast in Stuttgart. Nämlich im Schliefstadion um 18:30 Uhr, Freitagabend, Flutlichtspiel. Und da trifft der erste der U19-Bundesliga mit 6 Punkten, das ist der FC Bayern München, auf den 4. der U19-Bundesliga, das ist der VfB. Und da kommt zu unter anderem ein Comeback. Carlos wird es gleich wissend lächeln, nämlich Danny Schwarz kommt zurück an seine alte Ausbildungsstätte. Das ist der Trainer mittlerweile der FC Bayern U19. Da kommen dann Leute vorbei wie ein gewisser RAMB. Da kommt der Kollege Musiala vorbei, der für den FC Bayern zuletzt schon in der Bundesliga ein Tor erzielen konnte. Also absolute Top-Leute. Und da kann man wirklich sehen, tatsächlich, wie sich gerade der FC Bayern hinsichtlich Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren deutlich verändert hat, um nicht zu sagen, einen kompletten Paradigmenwechsel hingelegt hat. Denn da wird schon mittlerweile deutlich mehr drauf geschaut. Und das untermauert das, was Carlos gerade gesagt hat, dass man eben auch eine eigene Ausbildungsarbeit zu leisten hat und dass sie auch Jungs hervorbringen kann, die dann vielleicht für die Bundesliga interessant sein können.
Der FC Bayern Campus, wie es so schön mittlerweile heißt.
Genau, richtig.
Ganz interessanten Terminus. Die U21 des VfB, Philipp, hat eine unglückliche, bittere, ärgerliche Niederlage hinnehmen müssen bei der zweiten Mannschaft in Mainz. Da war Frank Farnhorst fast schon ein bisschen sauer danach, nach dem Spiel, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen
habe. Ja, das ist er gewesen, aber auch deswegen, weil das Spiel halt einfach hätte genauso andersrum ausgehen können. Und wenn so ein Spiel auf Messerschneide dann ist und du lässt es halt durch ein, zwei Nuancen irgendwie dann auf Gegnerseite rutschen, ist man dann als Trainer immer verärgert, ist auch logisch. Ja. Sie haben die Chance, es besser zu machen, schon am Dienstagabend Nachholspiel gegen Rot-Weiß Koblenz wieder beendet, Mittwochabend, heute Abend, also quasi nachdem wir aufnehmen. Momentan stehen sie noch auf Platz 15 mit 8 Punkten und am Samstag um 14 Uhr gibt es ein Heimspiel, auch im Schliens gegen den Balinger SC. Tabellennachbar momentan auf dem VfB, die haben einen Punkt weniger, stehen auf dem 16. Platz. Und ich glaube, dass dann ein Spiel oder die beiden Spiele sind Spiele, wo sie dann doch wieder punkten können, die Jungs von Frank Fahrenhorst, um sich ein bisschen in diesem heftigen Abstiegskampf in der Regionalliga Süd-Südwest ein bisschen Luft zu verschaffen.
Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Punkt für die Hobbygeografen unter uns. Wir sprechen hier von den Balingen mit H in der Regionalliga, denn es gibt in derselben Spielklasse auch ein Balingen ohne H. Das ist aber die TSG Balingen, meines Wissens, also Balinger SC mit H. Und wer möchte, kann jetzt sofort den ADAC-Atlas aufschlagen und schauen, wo
das ist. Am Kaiserstuhl, wenn ich richtig informiere. Ortenaukreis, da unten irgendwo sowas.
Sehr schöne Gegend übrigens.
Ja, gibt auch guten Wein da, aber das ist ein anderes Thema. Die U17 haben wir noch abzuhandeln, steht auf Platz 4, 18.10., das ist am Sonntag, 13 Uhr geht es auswärts gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das Ganze steht so ein bisschen unter dem Motto Pflichtsieg in der Pfalz, denn das ist ein Gegner, den der VfB schlagen muss und auch, glaube ich, schlagen können wird, um dann seine Ambitionen zu untermauern. Aktuell stehen sie auf Platz 4, die Jungs von Markus Fiedler in der U17-Bundesliga. Das war's schon, kurz und knackig mit dem NLZ Newsflash diese Woche.
Das ist ja ein Träumchen, dann können wir direkt überleiten und weitermachen, nach vorne schauen, denn es steht die nächste Aufgabe an für den VfB Stuttgart. Bisschen gemischte Gefühle habe ich persönlich immer daran, wenn ich an Auswärtsspiele bei der Hertha denke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist immer so ein Ding irgendwie. Also so wirklich macht's einen nicht an. Auch, glaube ich, weil die Ergebnisse oft nicht die richtigen waren aus VfB-Sicht. Aber möglicherweise besteht jetzt am Wochenende eine Chance, ne?
Ja, gut. Hertha, ich würde es, glaube ich, andersrum aufziehen wollen. Die Chance, die der VfB hat, die ist natürlich da. Aber ich glaube, nach so einer Länderspielpause ist das alles ein bisschen schwierig zu bewerten. Was mir so ein bisschen positiv mitschwingt aus VfB-Sicht, ist der Rückblick auf die Trainingswoche. Wir haben mit González den Sturmführer sozusagen, der voll trainiert. Ich glaube, der ist einsatzfähig. Dann Eckloff, Förster sind wahrscheinlich schon Optionen. Tommy vielleicht. Carlos, weißt du da ein bisschen was rund um die Personalien vor dem Spiel jetzt?
Ehrlicherweise auch noch nichts Konkretes. Ich kann nur das bestätigen, was du gesagt hast. Ich denke, dass Nicolas González wahrscheinlich eine Option sein wird, zumindest auf der Bank. Und wenn ich meinen argentinischen Amigo richtig einschätze, dann wird der vor Ehrgeiz brennen. Ich glaube nicht, dass der Hüftmuskulatur auf Deutsch aussprechen kann. Und ich glaube auch nicht, dass ihn das irgendwie arg interessiert. Das ist ja ein Spieler, der über die Emotionen kommt, der sich jetzt die letzten Tage auf dem Trainingsplatz zunächst individuell, um es mal platt zu sagen, sehr gequält hat, jetzt voll in das Mannschaftstraining eingestiegen ist. Und wenn er nur auf der Bank Platz nehmen darf, dann wird Signore Materazzo schon seine Schwierigkeiten haben, ihn da auch irgendwie halten zu können. Ja, das wird schwer.
Ja, ich glaube auch, dass er einfach ein Faktor sein kann, eher noch als alle anderen genannten, ja, weil ich meine, wir waren beide in Kitzbühel dabei, Carlos, wir haben beide die Testspiele gesehen, gegen HSV, gegen Arminia Bielefeld. Ich meine, der Kerl war heiß wie Frittenfett. Und jetzt, nachdem seine nahe Zukunft geklärt ist und die Verletzung offensichtlich abgeklungen, glaube ich auch, dass der richtig mit den Hufen scharrt. Und dann wird es natürlich die Frage für den Trainer sein, wie er seine Offensive umbaut, um ihm überhaupt einen Platz gewähren zu können.
Ja, das ist ja das Schöne für den Trainer. Die Offensive hat funktioniert in den ersten Spielen. Das muss man ja tatsächlich so sagen. Für viele war das die vermeintliche Problemzone. Bisher hat sich das nicht bewahrheitet, sowohl über die Flügel, ob das jetzt mit Waman Gituka war oder mit Borna Sosa, Roberto Massimo auch, ja, oder dann über die Sturmmitte, wo Klimowicz und Kalajdzic zum Zug gekommen sind. Also das sind schon mehrere Optionen und das ist ja das, was Materazzo liebt. Er kann da puzzeln, er kann da feilen, er kann da hin und her schieben, seine taktischen Männchen und sich den entsprechenden Matchplan entwerfen.
Weil wir gerade schon bei deinen argentinischen Amigos waren, hast du eigentlich noch Kontakt zu Santi? Weißt du, ob der auf sein Comeback drängt? Der hat ja bisher, glaube ich, noch keine Minute gespielt in der Saison.
Also Kontakt habe ich keinen mehr. Soweit ich das aber mitbekommen habe, hat er einen Rückschlag erlitten und ich glaube, er wird am Samstag nicht dabei sein.
Wenn wir uns so ein bisschen die Hertha anschauen an der Stelle, wenn ich gerade zurückdenke auch an das letzte Spiel bei den Bayern, 4-3 irgendwie in der Nachspielzeit noch verloren, die Tore, die der VfB bisher auch geschossen hat und die Offensivpower, die auch wirklich der VfB bisher entwickelt hat, das könnte, glaube ich, auch ein ganz interessantes Spielchen werden, wenn ich so drüber nachdenke. Also vielleicht dann doch durchaus spektakulärer als das, was man schon zuletzt gesehen hat, wenn der VfB Stuttgart im Olympiastadion aufgelaufen ist. Unser Kollege Jonas Bischofberger hat sich mal dezidiert mit der Hertha auseinandergesetzt und schaut sich mal ein bisschen genauer an, ja, worauf es denn zu achten gilt beim Big City Club, dem selbsternannten. Hören wir mal rein.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der nächste Gegner, Hertha BSC, ist mit einigen kuriosen Ergebnissen in die Saison gestartet. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass sie ein recht kurioses System spielen. Zumindest in den ersten beiden Spieltagen ist Hertha in einem 4-3-2-1 im Tannenbaumsystem aufgelaufen, was nach wie vor ein sehr seltenes System ist im Spitzenfußball. Und das System hat eben auch positive und negative Seiten gezeigt. Eine große Stärke bisher war zum Beispiel das Konterspiel. In einem System wie dem 4-3-2-1, wo man so eng gestaffelt steht, ist es oft so, dass man automatisch schneller nach vorne spielt, weil einfach in der Breite keine Anspielstationen da sind und die Bälle dann automatisch in die Tiefe gehen. Da profitiert Hertha davon und natürlich auch vom Tempo von Luke Bacchio, der dann auch gern so ein bisschen auf diese Konter spekuliert. Auf der anderen Seite harmoniert die Offensive von Hertha gar nicht mal so gut zusammen. Da haben sie oft so ein Dreieck mit Luke Bacchio als Tempospieler und dann eben noch Cunha, der die kreativen Aufgaben übernimmt, sowie einen Zielspieler wie Piatek oder Córdoba. Es passt auf dem Papier super zusammen, praktisch greift da noch nicht so viel ineinander. Das gefährlichste Mittel sind dann eher die Flanken von Maximilian Mittelstädt, der über links nach vorne stößt und den Ball sehr, sehr gut in den Strafraum reinbringen kann. Darauf gilt es auf jeden Fall aufzupassen. Umgekehrt ist Hertha in der Defensive auch nicht ohne Anfälligkeiten. Da hängt es ein bisschen davon ab, welches System sie jetzt gegen den VfB spielen. Sie haben gegen Bayern auf ein 4-3-1 umgestellt. Da war das Problem eher, dass die Abwehrspieler ein bisschen wild in den Zweikämpfen agiert haben. Auch sehr typisch für Labbadia-Mannschaften. Das könnte der VfB mit guten Tiefenläufen bestrafen. Im Tannenbaum war es eher so, dass die Räume neben dem Sechser anfällig waren. Da könnte dann zum Beispiel die Davi aktiv werden. Da gibt es also auf jeden Fall Potenzial für den VfB im Offensivspiel.
Vielen Dank, Jonas, an der Stelle. Und auch die Trainerposition bei der Hertha. Ne? Bruno Labbadia finde ich persönlich eine ganz spannende Personalie. Den hast du auch hier beobachtet beim VfB Stuttgart, Carlos. Ne? Da kannst du bestimmt auch was erzählen. Was ist er für ein...
Ja, mit Herrn Labbadia hatte ich natürlich auch zu tun. Ein sehr eigenwilliger, hochmotivierter, extrem ehrgeiziger und mega akribischer Typ. Also 24 Stunden am Tag haben da wahrscheinlich nicht gereicht, die er an Fußball gedacht hat. Wahrscheinlich, wenn seine Frau gedacht hat, er schläft irgendwie, dann hat der aber noch an Fußball gedacht. Also von dem her ein Wahnsinnstyp, ja, der ja sozusagen beim VfB eine schwere Zeit letztendlich durchmachen musste, also persönlich, weil er nie sozusagen die Anerkennung als Trainer bekommen hat, die er gemessen an den sportlichen Erfolgen hätte kriegen sollen. Das war so immer so ein bisschen, das hat in ihm gearbeitet. Und wenn man zurückblickt, muss man ja tatsächlich sagen, also ich habe das schon das ein oder andere Mal auch thematisiert, die Ära unter Bruno Labbadia, ja, war die letzte wirklich erfolgreiche des VfB. Man mag es kaum glauben. Da gab es noch
sehr schön
internationale Spiele.
Sehr salbungsvolle Worte. Ich habe gerade schon gedacht, der Carlos driftet komplett ab, indem er sagt, als seine Frau dachte, er schläft, hat Bruno Labbadia ganz andere Dinge gemacht. Aber das ist ein anderes Thema und soll hier nicht zur Sprache kommen. Ich möchte nochmal den Faden aufnehmen, den Christian vorher irgendwie so gelegt hat. Ich glaube auch, dass es tatsächlich eher ein Spektakel wird, denn ein Catenaccio-Spiel da am Wochenende. Darauf deutet für mich der bisherige Saisonverlauf beider Teams hin, beziehungsweise die gezeigten Leistungen, aber auch beim VfB die Tatsache, dass jetzt das vierte Ligaspiel ansteht und die vierte Abwehrkombo zum Einsatz kommen wird. Denn, glaube ich, Walde Anton mit seiner Bänderverletzung, es soll wohl kein Riss sein, nichts gravierend Strukturelles, aber ich glaube, bei 100% wird er nicht sein bis Samstag. Und dann wage ich zu bezweifeln, dass Matarazzo das Risiko eingeht, auf ihn zu setzen. Und das würde bedeuten, dass der VfB zum vierten Mal in Folge im Ligaspiel eine veränderte Abwehrreihe anbieten wird. Carlos, gehst du da mit?
Ja, ich will aber noch kurz eins anmerken. Liebe Kollegen, obwohl ich ja nicht zum Wetten neige, würde ich sagen, ich halt komplett dagegen. Ja, der Hertha hat zwar von den Ergebnissen her ein bisschen wilde Maus gespielt, wenn man das sozusagen auf dem Vasen irgendwie transferieren will. Und auch der VfB ist offensiv gut. Ja, ich glaube aber, die beiden Trainer werden jetzt erstmal die Defensive stärken und beide werden darauf achten, dass man dem jeweiligen Gegner keine Konterräume einräumt und das deutet für mich eher auf weniger Tore hin.
Oh, Carlos erwartet ein 0-0. Ich sehe es mal
kommen. Ja, vielleicht wird es aber auch ein 1-1.
Ja, gut. Würde man aber vermutlich aus VfB sich doch durchaus auch nehmen, oder? Ich denke mal, ist ja klar, natürlich ist diese klassische Floskel, die man sagt, naja, wir spielen, um zu gewinnen. Aber ich denke mal, wenn man da einen Punkt mitnehmen würde bei diesem ambitionierten Hauptstadtclub, dann wäre das schon ein Ding. Ne?
Also ich verstehe Carlos Ansatz, denn der denkt sich, Carlos denkt als Trainer, aus Trainersicht, der denkt sich, pass mal auf, ich komme jetzt hier aus der Länderspielpause, habe die erste Mini-Phase der Saison abgeschlossen, stehe so und so da, jetzt geht es erstmal drum, Sicherheit irgendwie zu gelangen. Also mache ich mal den Laden dicht. Ich glaube dennoch, dass sowohl die Offensivqualität des VfB Stuttgart als auch von Hertha BSC und die Instabilität der, sage ich mal, Abwehrreihen eher für viele Tore spricht. Wir werden, Carlos, das nachher, wenn die Aufnahme beendet ist, mit einer kleinen Wette untermauern und nächste Woche lösen wir auf.
So machen wir das. Dann muss ich, glaube ich, an der Stelle auch gar keine Tipps mehr einholen, denn ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles dazu gesagt. Ich glaube, es wird ein spannender Samstagnachmittag und vielleicht auch für den VfB einfach nochmal die Chance, ja, nochmal ein bisschen Anlauf zu nehmen für dann wirklich ganz wichtige Spiele, die dann anstehen gegen, ja, möchte man sagen, sowas wie direkte Konkurrenten. Das kann man natürlich so mit Blick auf die Tabelle jetzt noch nicht sagen, aber es kristallisiert sich dann doch ein bisschen daraus, dass sozusagen dann die nächsten Gegner Köln und Schalke dann doch schon eine gewisse Bedeutung irgendwie haben werden. Ne? Also insofern, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich habe schon lange, glaube ich, keinem Auswärtsspiel bei der Hertha so optimistisch entgegengeblickt wie jetzt. Das war schon durchaus anders, wenn man sich den Spielplan irgendwie angeschaut hat. Da hast du gewusst, zu jeder Situation, boah, Hertha, nee. Philipp, fährst du eigentlich hoch? Wie ist die Situation?
Ja, ich wollte es gerade sagen, ich freue mich am meisten darauf, dass ich am Sonntagabend vom einen Risikogebiet wieder ins andere switchen kann und dann in Stuttgart zurück bin. Nee, also es ist, wir fahren, wir fliegen besser gesagt, versuchen das Risiko auf das Minimalste zu begrenzen, aber wollen einfach das Spiel vor Ort begleiten, weil das dann doch von den Eindrücken her besser ist und schlussendlich auch dann für euch draußen, für unsere Hörer, für unsere Leser, für unsere Nutzer ganz andere, bessere Eindrücke vermittelt werden können, als wenn wir das nur vor Sky mitverfolgen können. Das heißt, Gregor Preiß und ich, wir werden die Reise antreten. Ja, das ist Stand jetzt, Mittwochmittag zumindest so. Wer weiß, was sich bis Freitagmittag, wenn Abflug ist, da noch alles einstellt.
Stand jetzt reist Philipp Meisel nach Berlin, Nico Kovac.
Nico Kovac Boys,
ja, genau. Absolut. Ja. Bleibt gesund, ne? Passt auf euch auf, aber wir freuen uns natürlich, dass wir euch, Philipp hat es gerade gesagt, einfach da den bestmöglichen Service bieten können. Das könnt ihr gerne verfolgen. Über das ganze Wochenende verteilt. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Carlos, es war eine große Freude. Ich glaube, wir haben tatsächlich über das hinaus, was man jetzt auch viel von Sven Mislintat hat direkt lesen und hören kann, doch vielleicht versucht, ein bisschen mehr noch Eindrücke zu liefern, das einzuordnen. Und ich bin der Meinung, da hast du uns herausragend unterstützt. Vielen Dank dafür, Carlos.
Ja, gern habe ich natürlich gern gemacht, hat mir auch wieder Spaß gemacht und das stimmt irgendwie. Es ist natürlich besser, ein bisschen ausholen zu können und in manchen Dingen zu beschreiben, wie es Sven Mislintat hat tickt. Wer seine Grundaussagen nochmal nachlesen will, kann das bei uns dann sicher im Online oder in der Printausgabe machen. Da planen wir ja zum Samstag hin ein größeres Paketchen.
Genau, richtig. Wir haben ein Interview mit dem Sportchef Carlos, das du geführt hast, das dann auf die Seite kommen wird, das in der App lesbar ist, das natürlich über unsere sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, Twitter ausgespielt wird. Das angereichert sein wird mit einer kleinen Spielerei zu den Daten, zu den Zahlen der Mislintat-Transferphasen und natürlich auch mit unserem Podcast hier. Deswegen freut euch drauf und mir bleibt auch abschließend nur noch Danke zu sagen. Carlos, war gut, hat wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch und auch euch da draußen unseren Hörern.
Und ich gehe jetzt in die Volkshochschule und besorge mir dort irgendwie Unterlagen, wie ich am besten mit Excel arbeiten kann, nachdem hier alle um mich rum da große Experten sind. Und euch wünschen wir ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.